freue mich, dass Marcel heute bei uns ist, um die Predigt zu halten. Für diejenigen, die Marcel noch nicht kennen, Marcel Bohnenkamp ist der Co-Pastor in unserer Tochtergemeinde in Gütersloh, seit einigen Jahren schon. Das macht er aber so ehrenamtlich nebenher. Hauptberuflich ist er Leiter von der Bahnhofsmission in Osnabrück gerade. Ja. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ne? Genau, ich würde gerne auch für dich beten, Marcel.
Gerne.
Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Tag. Danke, dass Marcel da ist, um uns die Predigt zu halten. Und ich bete, dass du ihn stärkst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du ihn gerade jetzt durchflutest und dass du ihm deine Weisheit schenkst, dass du ihn leitest zu predigen, genau das zu sagen, was wichtig ist für uns. Ich bete auch für uns, dass wir Ohren haben, die hören und dass wir ein weiches Herz haben, uns bewegen zu lassen. Komm und nimm du uns in das hinein, was du vorbereitet hast für diesen Moment. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen. Viel Segen. Danke. Guten Morgen. Halleluja. Was für ein inspirierender Lobpreis. Wir haben heute ein spannendes Thema und damit schließen wir die Reihe ab. Das haben wir gerade schon gehört. Das ist der fünffältige Dienst. Sie erinnern sich, ihr erinnert euch, was war das noch mit dieser Hand? Könnt ihr es noch erinnern? Was dieser fünffältige Dienst mit der Hand? Das erste war, glaube ich, der Apostel und dann kam der Prophet, genau, und dann kam der Evangelist, der nach oben zeigt und dann war der mit dem Ring, der Ringfinger, das ist der Hirte, der alle umarmt, der sich kümmert, der dabei ist und der kleine Finger, das war, wisst ihr es noch? Der Lehrer, genau. Der fasst dann wieder alles, ja, sehr gut. Der fasst wieder alles zusammen. Genau. Man hört die Predigten, das ist wunderbar. Und ich habe mich, gefreut, und darüber heute was sagen zu dürfen. Ich merke, dass das ein Plan Gottes ist, den Gott installieren will, weil wir diesen fünffältigen Dienst im Epheser 4,11 lesen. Das heißt, zunächst ist es so: Jesus gibt uns ja den Auftrag, geht hinaus in alle Welt. Predigt das Evangelium, ja? Macht, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und macht sie zu Jüngern. Und wie? Mit was? Die Message ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und dann? Ich wiederhole quasi, das bedeutet, dass wir dann erstmal auf dieser Welt sind, glauben an Jesus und haben von den nächsten Schritten zunächst erstmal keine Ahnung. Und wie gehen die denn dann? Da schreibt Paulus im Epheserbrief deutlich, wie das zu gehen hat. Das heißt, wir haben hier einen Bauplan Gottes von Gemeinschaft. Ja? Das bedeutet, dass wir Apostel haben, und da gucken wir uns jetzt die nächste Folie an. Moment. Husch. Ich habe das mal versucht, in möglichst knackigen Worten zusammenzufassen. Die Apostel, das sind so Typen, die gucken auch in die Weite, die haben so ein bisschen Organisationsfeeling, die gucken auch in andere Gemeinde rein, die gucken so, was so die christliche Szene so macht oder was Gott so in diese Szene spricht. Ja. Dann gibt es die Lehrer, die studieren das Wort, die kennen sich in der Bibel gut aus, die machen unglaubliche Bibelstudium, die haben jetzt wahrscheinlich online parallel irgendwie die Bibel aufgeschlagen und gucken, ob das im Epheser steht, was ich hier auch sage, die wir uns genau wissen, ganz genaue Typen. Und dann gibt es die Kümmerer, die Hirten, das hatte ich gerade schon angedeutet, das sind solche Leute wie Nico, die wollen wissen, wie es jedem geht, die umarmen, es ist oft so ein Menschentyp, der sich total an der Liebe zu den anderen freut und nichts anderes kann, als sich darüber Gedanken zu machen, dass es alles gut geht. Und das sieht man ja hier auch. Es ist ja super vorbereitet unten. Ich habe eben einen leckeren Kaffee genossen. Nee, aber ich habe einen Kettich kriegen können und Snickers sind da. Es ist wirklich alles vorbereitet, schön warm. Und dieser ganze Vorlauf ist wirklich well prepared. Es ist einfach exzellent. Es ist schön. Und dann sowas machen Hirten. Und dann gibt es noch die Neuen, die Evangelisten. Die gehen dann raus, ja, und gucken, wer von Gott auserwählt ist, wer mitmachen soll hier in der Gemeinde. Die ziehen neue rein, die gucken und die machen das Boot voll sozusagen. Und was machen die Propheten? Was machen denn die Propheten? Also, biblisch gesehen haben die einen Job, und zwar haben die die Weissagung vom Chef. Ja? Die haben sozusagen die News, die Hot News, ja, den Live-Ticker zu Jesus. Die kriegen quasi von Gott Messages über den Heiligen Geist natürlich, was gerade gut läuft, wer gerade Ermutigung braucht. Und da gibt es einiges, was auch Paulus schreibt, was der Job der Propheten ist. Jetzt komme ich aus dem Personalmanagement, ja, das heißt also, ich stelle Menschen zusammen, dass die gut arbeiten. Und ich finde, das ist ein richtig gutes System, weil es ist nicht an Personen orientiert, sondern an Aufgaben. Es wird geguckt, quasi, dass hier diese Aufgaben abgedeckt sind, dass es eine Gemeinde hat oder eine Gruppe von Leuten, die was tun sollen. Und damit ist für alle gesorgt. Und es wird klar, es gibt verschiedene Jobs. Ich muss nicht alles können, obwohl das die Apostel manchmal denken, sag ich mal, jetzt witzigerweise gemeint, ja, ich kann alles, ja, aber die, oder ich, ja, so. Und gleichzeitig kommt dadurch eine Entspannung. Und wenn man nochmal das überschlägt, wozu Gott das so gemacht hat, so ist klar, keiner soll alles können. So sind wir aufeinander angewiesen, wie Geschwister zueinander. Und wir müssen gucken, dass wir ein gutes Team bilden für Jesus. Das bewahrt uns vor Stolz. Ja? Weil du hast es nicht im Griff und du hast immer noch klar, der Boss ist Boss. Ich habe euch was mitgebracht, wie das Verständnis von den Propheten im Alten und Neuen Testament ist, damit ihr oder wir noch mal einmal diesen Vergleich haben. Moment, einmal meinen weiterhauen. So. Ich lese das mal vor. Doch Mose erwiderte: Hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig macht? Ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Da sieht man die Sehnsucht von Mose. Der hat also gar nicht die Angst, dass jemand jetzt, ne, seinen Job streitig macht. Also diese Leitung der Israeliten in der Wüste, sondern es geht eher darum, dass er sich diese mit dem Herz Gottes schaut und sagt, Mensch, das wäre so schön, wenn wir alle genau hören würden, was Gott will und wir wären genau im Plan und er wünscht sich sogar, dass der Geist Gottes auf alle fällt. Und daraus, und jetzt im zweiten Teil im Neuen Testament die Antwort und bei Pfingsten, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen und dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Also es gibt einen Job, den die Propheten haben. Ja? Gibt es hier Leute, die schon mal einen prophetischen Eindruck hatten oder jetzt nicht sofort der Prophet sind, aber so ein Wort hatten aus der Bibel, was erlebt haben, wo Gott zu ihnen gesprochen hat oder ein Bild hatten oder einen Traum oder jemand, oder wo merkte, hey, da hat Gott zu mir durch einen Propheten gesprochen. Gibt es sowas? Wow, nicht wenig. Ja? Das heißt, wir können festmachen, hier gibt es Menschen, die glauben mit mir zusammen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Und Gott hat gesprochen. Das heißt, zu dieser Gemeinde, zu uns, ja, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße auch von unserer Bielefelder, also von unserer Gütersloher Gemeinde an euch in Bielefeld. Ne? Wir sind ja eure Frucht. Wir sind die Frucht eures Leibes in Gütersloh. Also vielen Dank. Ich soll ganz liebe herzliche Grüße bestellen aus Gütersloh. Ja. Weil wir werden supported, das merkt man auch geistlich, wir werden supported von euch und wir haben dadurch richtig viel Kraft und Rückhalt, da das in Gütersloh durchzuziehen. Ja. Das ist richtig gut. Qualität, Exzellenz. Und wir können uns jetzt schon wieder weiter zum Beispiel nach Verl ausstrecken, um da weiter zu keimen. Also was passiert hier? Hier gibt es eine Jobänderung. Ja? Mose ist in diesem Fall der Typ, der von Gott die Neuigkeiten erhält, ja? Und weiß, was Gott will und sagt das dem Volk. Na klar, okay, Aaron sagt es. Ja? Aber er ist der im Gespräch mit Gott ist. Das ist so eine Exzellenznummer, das ist so eine Exklusivnummer vielleicht eher. Das ist exklusiv zwischen ihm und Gott. Und er führt damit das Volk. Und im Neuen Testament gibt es eine andere Message, gibt es eine andere Aufgabenverteilung. Da ist es so, er wird das über alle ausgießen. Und Töchter werden prophetisch reden. Du, die du jung bist, du wirst prophetisch reden. Der du jung bist, du wirst prophetisch reden. Du wirst Messages von Gott bekommen, ja, und ihr werdet Bilder haben. Das ist dir zugesagt, du wirst Bilder haben. Und zwar alle. Ja? Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Ja? Und die Senioren unter uns, ja, da gibt es prophetische Träume. Wobei das nicht exklusiv ist. Also ich merke, dass er auch das mischt. Ja? Meinen ersten prophetischen Traum werde ich nie vergessen. Da wusste ich Sachen vorher und habe mich gewundert und das war in Berlin. Ich habe 10 Jahre in Berlin gelebt und habe das kaum ausgehalten, weil das so schwierig für mich war. Ja? Bis dann die Situation da war und ich dann eben von Jesus erzählen konnte. Zunächst konnte ich es nicht in dem ersten prophetischen Traum, den ich hatte. Ich war völlig verwirrt, dass Gott plötzlich Dinge durch Träume zu mir sagt. Ich hatte Angst. Um was geht's? Was ist also der Job von Propheten im neuen Bund? Und das sagt Petrus im ersten Kolosser ganz deutlich im ersten Kolosser 14. Er sagt, es geht um Wachsen. Das heißt, es geht darum, dass wir gemeinsam Propheten dienen, also scheinbar, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Du wirst supported von einem Propheten. Du wirst ermutigt, wenn du merkst, und da gibt es nicht nur die Hirten, aber wenn du geistlich Schwierigkeiten hast, du hast Schwierigkeiten in deinem Glaubensleben, dann ist genau das der Punkt, wo Propheten supporten. Die ermutigen dich, ja, was du da gehört hast oder je nachdem, was sie dann eben von Gott für eine Message haben, Sinn ist deren Job zu ermutigen, dass du im Plan Gottes bist oder eben Korrektur brauchst. Und das ist die Ermahnung. Es gibt also in diesem neuen testamentarischen Gefüge von Gemeinde, ja, einen neuen Aufgabenbereich, nämlich diese Hotline zu Jesus und das Preachen, das senden wir hier in die Gemeinde. Okay, aber was ist die Messschnur? Kennt ihr das auch, dass so prophetische Menschen manchmal relativ schwierig sind? Ja? Ob das, was ich da höre, von Gott ist? Ich arbeite in der Bahnhofsmission, ja. Der Job ist ja, dieser Spruch ist nicht von der Bahnhofsmission, kommt aber ziemlich aus der Nähe. Kennt ihr diesen Spruch? Manche halten ihren eigenen Vogel für einen Heiligen Geist. Ja? Und der zwitschert laut manchmal. Also, was brauchen wir? Also, es ist ein Job von Gott. Was ist denn das, wo wir dann orientieren können, ob der Vogel spricht oder der Heilige Geist? Gucken wir hin. Die Messschnur ist ganz einfach, wir sollen es an den Früchten erkennen. Auch da müssen wir gucken, ja, wir müssen gucken, ob das eben nach Galater 5, 22 der Liebe dient, dem Aufbau, dem inneren Wachstum. Und da ist in der Szene der Prophetie ein Haufen unterwegs. Ja, und ein Haufen wirklich nicht von Jesus. Ja, da musst du nur diese Horoskopgeschichten anschauen. Egal, wollen wir nicht drüber reden. Um was geht es uns denn heute hier? Es geht darum, dass wir einen klaren Auftrag der Propheten in der Gemeinde skizzieren. Und das ist der Job Nummer 1. Der zweite ist, das ist der Agabus, der hat einen ganz krassen Job. Der sagt nämlich Paulus eine Hungersnot voraus und dass er in ein paar Jahren in seinem Leben in den Knast gehen wird. Wozu sagt er ihm das? Ist das nicht self-fulfilling prophecy? Ey, du redest schlecht über mich? Hey, wenn du da in den, wie kannst du das sagen? Hinter glaube ich noch, was du sagst, hey, und dann lande ich tatsächlich im Knast. Ist das heilig? Okay, gucken wir uns die Früchte an. Ich glaube, dass es einen anderen Grund gibt, entschuldigt bitte. Und zwar ist Paulus damit, wenn es ihm passiert, in der Lage, den Willen Gottes darin zu erkennen. Versteht ihr mich? Weil es ihm vorher gesagt worden war, ich wiederhole es noch einmal, kann er eben ja zu dem sagen, was Gott mit ihm vorhat. Und er ist mehr als noch fruchtlos, er ist nicht deprimiert, sondern sagt, na klar, nimm ich gefangen, hier bin ich. Das passiert Jesus auch. Als der Verrat kommt, der sagt nicht, oh nein, ne, im Garten Gethsemane, ich habe Angst, sondern hier bin ich. die fallen um, weil die damit nicht rechnen. Weil sie wissen, die Jungs, die sind im Plan, sie gehen sie mutig voran. Und was ist die Frucht? Seht ihr die Frucht? Hingabe in den Willen Gottes und Glauben und Freisetzung in der Notsituation. Ja? Wenn meine Tochter eine Angstsituation hat, oder gehen wir mal in der Schule, machen wir eine Schulaufgabe, ja? Wenn sie weiß, Gott ist mit ihr und sie ist im Plan, dann kann sie im Frieden diese Arbeit schreiben. Wenn sie nicht gut vorbereitet ist, hat sie zu Recht Angst. Ja? Aber da kann ich dann sie dazu bringen, dass ihren Teil im Vorfeld besser zu tun. Ja, well prepared und dann Gott machen lassen. Das erlebe ich doch im Gottesdienst hier auch. Wir machen das doch genau so. Wir geben unser Bestes und dann lassen wir Raum für Jesus, was er zu uns sagt. Stimmt das? Amen. Also, es gibt einen weiteren Job, der heißt manchmal unangenehme Dinge sagen. Gefangenschaft prophezeien oder Hungersnot. Das ist nicht nett. Ein Prophet scheint echt einen stressigen Job zu haben. Und das nächste ist hier, gucken wir mal Judas und Silas an. Das sind zwei Jungs, die selbst Propheten waren und die kommen eben dazu, dass sie Menschen ganz speziell stärken, ermutigen und zwar mit vielen Worten. Ja? Und das ermutigen, dass die Menschen, die in der Gemeinde sind, mit Glauben gestärkt sind. Die reisen rum und prophezeien, dienen. Die wissen was über Leute, die gucken die an, wissen was. Das ist uns eben hier passiert im ersten Gottesdienst, dass wir Sachen über jemanden wussten und der dann plötzlich sich total ermutigt und freigesetzt fühlte. Seine Beziehung zu Jesus wurde gestärkt. Halleluja, wie schön ist das? Da werdet ihr euch doch mitfreuen. Ja, werdet ihr. Weil ihr, genau wie ich, wir wollen gemeinsam zu Gott hinwachsen, freigesetzt sein und so. Also ist doch die Frage, wozu gibt es denn diesen unangenehmen Job? Ja, kommen wir gleich zu. Kommt noch was? Ja, jetzt gibt es noch den Barnabas. Barnabas, der kriegt den Job, der hieß ursprünglich anders, wird neu benannt, weil er ist der Sohn der Ermutigung, also der Quell der Ermutigung. Propheten, so kann man sagen, sind ein Teil, also Quell der Ermutigung vor Gott. Was bedeutet das? Hirten, die ermutigen auch, die trösten, ne, die kümmern sich. Aber der Quell der Ermutigung, der kommt von Gott. Also kommt es durch Barnabas, kommt die Ermutigung Gottes in dich. Es gibt nichts, was dich mehr ermutigen kann, quasi als Gott. Stimmt das? Ja, Amen. Also die Liebe Gottes, die ermutigt dich, das zu tun, was du willst und sollst, in den vorbereiteten Werken zu wandeln. Also kommt hier, ist das... Heißt das, dass dieser Mensch hier an den Ursprung der Ermutigung angedockt ist? Und was ist das Ergebnis dessen? Er sah das Potenzial von den Leuten. Er sah das Potenzial, was bedeutet, zu wissen, was diese Menschen brauchen, beziehungsweise wo sie Korrektur brauchen. Aber wozu macht Gott das so? Jetzt gucken wir uns das mal an. Und da gucken wir uns nochmal, drehen wir es nochmal um. Es gibt also hier Menschen in der Gemeinde, die Dinge von Gott gehört haben. Ja, das ist heilig und gut. Und gleichzeitig gibt es diesen Wunsch dieser Menschen nach der inneren Nähe zu Gott. Trotzdem gehe ich nochmal einen zurück und möchte euch nochmal hier was zeigen. Hier, wo ist es? Da, die Hungersnot und die Gefangenschaft. Diese Menschen, die haben eine Aufgabe, die nicht angenehm ist. Sie müssen plötzlich jemandem etwas Negatives sagen. Und da möchte ich eine Lanze brechen für solche Typen, für solche prophetischen Eindrücke, weil du hast ja selber auch Angst, wenn du das machst. Wenn du plötzlich merkst, du hast ein Wort für jemanden, ja, und sollst ihm das sagen, du weißt ja nicht, wie der reagiert. Der kann dich ja für einen totalen Vogeltypen halten. Ja? Der kann dich ja für einen Crazy Horn halten. Ja. Und außerdem weißt du doch gar nicht, ob das von Gott ist oder nicht. Also gibt es auch hier die klare Message für Propheten oder prophetische Eindrücke. Das haben wir eben schon von Nico gehört. Wenn jemand hier einen prophetischen Eindruck hat, und ich hoffe, dass es heute noch während der Predigt Eindrücke gibt, dann kommen die zu einer Prüfung. Das heißt, du musst keine Angst haben, wenn du, wir hatten das eben, da kam eine Dame nach dem Gotti zu uns hier und sagte, hey, ich wusste gar nicht, ob ich es hätte sagen sollen oder nicht. Und die Antwort, sag's. Du musst doch gar nicht prüfen, ob das von Gott ist, sondern lass das doch die Leitung entscheiden. Dein Job ist doch nur zu hören, zu empfangen und dann das prüfen zu lassen und dann das weiterzugeben. Das ist dein Job, mehr nicht. Aber, und jetzt kommt der Mensch dazwischen, unser Fleisch schreit manchmal. Und außerdem ist es manchmal so, dass wir ja Eindrücke haben, die eigentlich unsere Wünsche sind und gar nicht von Gott. Das können wir oft nicht unterscheiden. Geht dir das auch so? Ja? Du weißt doch gar nicht ganz genau, wer gerade da zu dir spricht. Gott sei Dank kann man darüber reden. Ja? Und gerade wenn es um negative Dinge geht. Ja? Also meine Beobachtung ist, wenn Gott oder irgendjemand anders zu mir spricht, ich muss es immer prüfen. Ich habe in Berlin gelebt und da hatten wir eine Prophetenschule. Da haben wir sozusagen gemeinsam, muss man auch wissen. Wie wird denn ein Prophet beurteilt? Haben wir gerade schon gehört, an den Früchten, ja? Aber die Schwierigkeit ist, dass wenn man noch nie persönlich was von Gott gehört hat, dann ist es schwierig, das untereinander mit anderen Menschen zu zahlen und zu beurteilen. Deswegen gab es da diesen Satz, Propheten beurteilen Propheten. Ist nicht irgendwie bös gemeint, sondern es ist im Verständnis dessen gemeint, dass man ein Verständnis dafür hat, wie dieses Reden geht. Aber deswegen habe ich überlegt, im Vorfeld auch nochmal zu sagen, ey, es ist ganz klar, es ist Gottes Entscheidung, dass es Prophetie gibt in der Gemeinde. Und wenn man das mitnimmt, wenn man jedem den gleichen Teil zuschreibt, dann sind das 20% Prophetie. Und da sind wir in unserer Gemeinde sicherlich nicht. Und das bedeutet doch letztendlich, hey, da haben wir Wachstumspotenzial. Wir können da was freisetzen. Da können wir wachsen auf Gott hin. Dazu müssen wir verstehen, wozu das gut ist. Ja, also wozu wieder. Jetzt gucken wir uns das an. Das heißt, die innere Motivation solcher Menschen, und da möchte ich eine Lanze für diese Prophetien, für die prophetisch begabten Menschen setzen, ist eine Nähe zu Gott. Die sehen sich nach Jesus, ja? Die haben Lust, Jesus in dieser Begeisterung zu begegnen und zu wissen, was ist denn los, Gott, was meinst du denn hier für die Gemeinde und wie geht das denn und oh, wie geht es denn denen, der sieht so komisch aus, der hat anders gelächelt, was ist denn da los? Die haben eine Sehnsucht auch zu wissen, was mit den anderen ist. Und darüber bestürmen sie Gottes Herz. Das sind Anbeter. Die bestürmen Gottes Herz und dadurch nehmen sie die Nähe Gottes wahr. Und dann merken sie, hey, und so war das bei mir oft, dass man erstmal so ein Schreckensszenario spürt, oh, was an den anderen nicht in Ordnung ist. Ich habe in Berlin gelebt, ne? Ihr kennt das, wenn so ein Typ da reinkommt und dann den Gottesdienst stürmt, ich habe ein Wort von Gott, ihr seid da und da total sündig. Ja? Dann kommt das Ordnerteam und begleitet ihn erstmal nach draußen. Ja? Ja? Das ist am Anfang so. Bei Propheten, also ne, da gibt es, wir haben auch in der Schule gab es einen Satz, die Quelle muss sprudeln. Zunächst kommt da Mist. Wenn so eine Quelle anfängt zu sprudeln, dann kommt da erstmal Dreck raus. Und bis die klar wird und sauber und klare Prophetien kommen und klare Worte von Gott hier auf diese Gemeinde niederprasseln, wenn das ein frischer impulsgebender Mensch ist, das dauert. Das muss man lernen. Man denkt, oh nein, Gottes Herz, der geht vielleicht in die Hölle. Ich mache mir große Sorgen. Ich hab eine Sehnsucht, das muss man doch ändern. Das ist hier dieser, weil der am Herzschlag ist, kriegt er so ein Drängen. Und dann merkst du, oh, das ist aber ein bisschen stark. Bis der das unter die Füße gekriegt hat, das dauert. Bis man quasi weiß, okay, frag doch Gott erstmal, wozu er dir das zeigt. Das ist ein Lernprozess. Was willst du denn sagen? Da gibt es vielleicht einen Verbesserungsvorschlag, den er hat. Den hast du aber noch nicht erfragt. Ja? Also, das Wort ist das eine, die Auslegung ist das zweite und das Prüfen das dritte. Und deswegen möchte ich hier eine Lanze dafür brechen, wenn jemand Worte, Bilder und Träume hat, behaltet die nicht für euch. Das ist ein Lernprozess, weil ich glaube, hier sind wesentlich mehr, spüre das deutlich, hier sind wesentlich mehr Leute, die schon was von Gott gehört haben, als nur die, die eben aufgezeigt haben. Und weil das so komisch ist, traut man sich manchmal nicht aufzuzeigen. Ja? Weil man weiß, dass das so ein umfochtenes Feld ist, danke für diesen Satz, ein angegriffener Moment im geistlichen Wachstum. Ja? Deswegen haben viele Leute Angst davor. Kam eben nochmal der Eindruck nach dem Gottesdienst, auch, dass wir das hier nochmal sagen sollen. Es gibt eine Welle von Befürchtungen, die man hat, dass das, was man da gerade hört, nicht von Gott ist, sondern vom eigenen Dönnies. Aus dem Fleisch, Tönnies. Ja, alles klar. Witzig. Okay. So, und zu was führt das? Das heißt, wir haben dann Impulse, Träume, ja, und wir gehen damit auch ein bisschen versteckt um, auch aus den verständlichen Gründen. Das ist heute so. Ist aber auch an der Stelle fürs Prüfen nicht falsch. Dennoch ist es so, wenn so ein freakiger Typ auf mich zukommt, ja, dann ist es manchmal echt schwer rauszukriegen, wo der Diamant da drin ist, in dem, was er sagt. Ja? Diese prophetisch begabten Menschen, ja, so wie ich sie mal nenne, die sind oft schräge Vögel. Zur Seite mit mir eins, oder? Ja. So. Und diese schrägen Vögel, das liegt daran, weil sie eben an diesem Herzschlag sind. Die sind oft nicht pünktlich, ja. Das ist nicht ihr Charisma. Ja, die sind irgendwie wie so gewogen, die sind viel mehr wie Träumende ja, als die restlichen Berufungen. Und dennoch ist es, und deswegen ist es so schwer, dann rauszukriegen, was da wirklich ist. Ja, aber wozu das Gott so macht, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Also, ich hatte das schon gesagt, das Mandat zur Rettung haben die. Deswegen sind die so angegriffen, deswegen sind die so engagiert, weil sie auch von Gott spüren, dass das dringend ist. Ja, so spürt ihr vielleicht auch das Drängende in meiner Stimme, entschuldigt bitte. Ja, weil ich merke, das ist echt eine wichtige Sache. Ja, deswegen brenne ich dafür, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir gemeinsam da hineinwachsen. Das hat gute Frucht. Wenn das gut gemacht ist, hat das gute Frucht. Ja, das krasseste prophetische Wort, was jemand zu mir gesprochen hat, war, das möchte ich euch sagen, das war in Berlin, ich war in der Gemeinde lange Zeit und plötzlich nach dem Gottesdienst kommt jemand zu mir zu, auf mich zu, ja, auf mich zu und sagt zu mir, hast du eine aktive Liebesbeziehung zu Jesus Christus? Puff. Ja? Ich war total geflasht. Ja? Ich wusste, ich sollte die haben, aber ich hatte die nicht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gelogen. Ich habe gesagt, ja. So, jetzt kann ich das zugeben. Und natürlich war ich getroffen. Das Wort hatte gesessen. Ja? Er hatte gesessen, er hat gesagt, er hat meinen Mangel angesprochen. Ich war zufrieden mit meinem Sitzen in der Bankreihe. Aber er hat tief in mein Herz gesprochen, in den Quell meiner Existenz. Diese Sehnsucht nach Jesus, dem voll zu gehören. Yes, wollt ihr doch auch. Ja, deswegen sind wir doch hier. Und er hat genau diesen Mangel, durch alle Mauern hat das aufgerissen. Ja? Ich fand, das war ein komischer Typ, hat das Wort gesetzt und ich weiß nicht mal mehr, wie der aussah. Aber ich weiß, im Himmel werde ich dem auf Knien danken und Gott danken, dass er ihn benutzt hat. Ja? Stimmt, oder? Mann, Alter, das war ein Wort. Das hat mich Jahre beschäftigt. So. Und deswegen brauchen diese Typen Mut und sind manchmal echt schwierig. Weil die haben was Neues, die haben eine Message und das ist nicht selten eine Korrektur. Und ihr selber wisst das aus dem Neuen Testament, wen Gott liebt, den reinigt er. Nee, das ist schwierig. Das heißt, ein Prophet hat oft damit zu kämpfen, dass er Sachen sagen muss, auf die er keinen Bock hat. Beziehungsweise, wo er merkt, dass er Gegenwind hat und deswegen keinen Bock hat. Versteht ihr mich? Jona oder so in Ninive. Und die Story, die dabei rauskommt, ist, diese Typen brauchen nicht nur Mut und deswegen sind die auch oft so ein bisschen schüchtern und wenn sie was sagen, dann wissen sie sich und sind unsicher. Da tut mir einen Gefallen, bitte nehmt es erstmal auf. Hört das mal und nehmt's mit und lasst es auch prüfen, wenn ihr euch unsicher seid. Aber lasst uns das wachsen lassen. Lasst uns das wachsen lassen. Okay, wozu kommt gleich? Oder sage ich es jetzt? Weil es ist ein Teil der Dienste. Das hat Gott gesetzt, zeige ich euch gleich nochmal. Also, es ist ein oft unbequemer Job, aber er hat Weissagung, Ermutigung und Umkehr und Ausrichtung. Die Jobs der Ermutigung sind mir am liebsten. Die Jobs der Korrektur sind mir am schwersten. Und gleichzeitig weiß ich, das meint nur mein innerer Mensch. Warum? Weil wie sehr sehne ich mich danach, dass wir alle freigesetzt sind. Das ist diese Sehnsucht, die ihr auch habt, dass alle näher zum Herrn kommen. Das ist die Sehnsucht, die Propheten haben. Und deswegen sind die manchmal so energisch. Ja? Und damit geht es darum, sie werden gereinigt und wachsen im Glauben und sind vorbereitet. Das ist die Ausrichtung von uns. Das ist das, woran an die Geschwister, die prophetische Worte haben, mitarbeiten. Ja? Und das ist, wenn Gott redet, ist das manchmal piekig. So, weiter geht's. Gott hat sich entschieden. Gott hat sich entschieden, diesen fünffältigen Dienst in Gemeinde zu setzen. Das ist sein Dienst. Ja? Das ist über dieser gemeindlich organisierten Struktur, das ist sein Dienst. Und einer ist Prophetie. Das heißt, jetzt drehen wir es um. Hey, lass zu, dass Gott zu dir durch Propheten redet. Das ist ein Dienst. Und gleichzeitig, wozu macht Gott denn so schräge Typen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Gott macht ja keine Personalauswahlfehler. Wozu macht er denn solche Typen? Wieso nimmt er denn solche Leute? Schon mal drüber nachgedacht? Ist doch ganz simpel. Es gibt einen Haufen Gurus, die dann sagen, hey, ich weiß, was für dich gut ist. Hier, da und da, Prophetie und so. Was passiert mit denen? Wo landen die? Da laufen doch 100.000 hinterher. Ist doch ganz deutlich. Stolz. Die werden vom Stolz gepackt. Die Wurzelsünde von Mr. S. Versteht ihr mich? Das heißt, dass dieses Schrägsein, das ist aus meiner Sicht inzwischen ein Segen, weil das bewahrt diese Menschen vor Stolz. Versteht ihr mich? Ja? Und es gibt eine zweite Frucht, die kommt aber gleich nochmal. Es gibt ein Momentum. Moment bitte. Dass wir eben diese prophetischen Worte nicht, ich sage es andersrum. Es gibt einen Moment, da habe ich ein prophetisches Wort erfahren. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagt, okay, hier die Lobpreiser kriegen eine Prophetie, ihr werdet vor 20.000, 30.000 Lobpreis machen, ihr werdet begeistert den Himmel aufreißen, Leute werden in Scharen zu Jesus strömen durch diesen herzzerreißenden Lobpreis. Ja? Nehmt das gerne als Prophetie. Ja? Dann könnt ihr dem nachrennen. Ja? Aber dann rennt ihr an Gott vorbei. Weil dann suche ich immer danach, nee, dann, nee, wo kann ich mehr Leute hier vor mir Party machen sehen, ne? Wo ist das und so weiter. Und du verlierst die Beziehung. Du vergötzt, jetzt kommt's, die Prophetie. Ja? Du rennst an Jesus vorbei, weil du die Prophetie für den Gott hältst. So, Wünschelrutenlauf. Verstehst du? Und da, wo dieses Gefäß, was dir diese Message transportiert, gleichzeitig sagt man, das ist aber ein komischer Typ, da führt das dazu, dass du das selber prüfst. Und denkst, ah, ob das von Jesus ist, weiß ich nicht so genau und so. Und zu was führt das? Schau dir die Frucht an. Gott macht keine Personalauswahlfehler. Die Frucht davon ist, dass du selber suchst, was Gott dir sagt in dem Bereich. Es fördert also ganz klar deine Beziehung zu Gott. Es fördert die Beziehung zu Jesus. Es fördert die Beziehung oder macht die Beziehung auf. Es fängt an, sozusagen damit aufzukeimen, was Gott in dieses prophetische Momentum hineingelegt hat. Dieses Wort, hast du eine aktive Liebesbeziehung zu Jesus Christus, hat mich erschüttert im Mark und es hat Monate gedauert, bis ich da wieder aufgestanden bin und wieder in Gottesdienst gehen konnte, weil ich merke, es hat mich so umgerissen. Ja? Okay. Wenn das gelingt, was passiert dann? Dann orientiert uns dieser prophetische Dienst auf Gott hin. Aber wozu macht Gott das so? Wozu installiert er den prophetischen Dienst und benutzt Propheten und sagt uns das nicht direkt? Und ich glaube, dass wir hier etwas haben, das genau das Gleiche wieder bedient. Er teilt, damit wir uns nicht überheben. Das ist das gleiche Phänomen. Du bist eingeladen, es nicht zu wissen. Du bist eingeladen, ein Teil davon zu sein. Und da, wo du das noch nicht gehabt hast, da möchte ich heute dein Herz dafür gewinnen und sagen, ich möchte das auch haben. Ja? Und das, was ich sehe, ist, dass Menschen, die sich danach sehnen, dass die einen guten Schritt vorankommen, weil diese Sehnsucht ist eine heilige Sehnsucht, weil das ja über alle ausgießen will. Und gleichzeitig merke ich, dass es oft so ein Phänomen gibt, da haben Leute ein, zweimal was von Gott gehört und dann hören sie was nicht von Gott und dann denken sie, ja, das ist alles, ich bilde mir das ein. Kennt ihr das? Ja. Und zu was führt das? Das lässt das Feuer erlöschen. Ich bin ein Erlöschirator, keine Ahnung. Also zu was führt das? Die Frucht ist davon Unglaube für Prophetie. Also was macht es auf? Und das möchte ich euch mitgeben, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ist, wenn wir für diese zweimal, wo die Prophetie gestimmt hat, Danke gesagt hätten, dann haben wir den nächsten Schritt gemacht. Weil wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Kennt ihr die 10 Aussätzigen und nur einer kehrt zurück und sagt, danke Jesus? Wo sagst du, was für das, was du von Gott gehört hast, denn danke Jesus? Wo sagst du das? Wo hast du das gesagt? Du hast doch dem Ankläger mehr geglaubt, das ist nicht von Jesus, als dem Sager, hey, das war von Jesus. Lass uns daher, wenn der Lobpreis kommt, darüber nochmal eine kurze Buße haben, weil wir dadurch das Reden Gottes mindern. Versteht ihr? Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Und wenn du, hier, wir haben ja einige aufgezeigt gesehen, wenn du sagst, Mensch, danke Jesus für das, was ich gehört habe, hey, das wird er freisetzen. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Du wirst mehr bekommen. Gib Gott die Ehre für das, was du gehört hast, und es wird sich ausbreiten. Und dann wird es kein kümmerlicher Dienst sein, sondern ein wichtiger Dienst. Dann wird diese Rebe der Gemeinde gereinigt. Ja, das ist unangenehm, okay, dafür haben wir aus dem Fleisch keinen Bock, aber wir wissen, dass wir dann stark auf Jesus hin wachsen. Guckt euch diese Prophetie-Vers hier vorne an. Wir werden stark auf Jesus hin wachsen, weil wir Frucht bringen. Wir werden ein klarer Kristall der Liebe Gottes sein. Wir werden liebesfähiger sein. Wir werden liebesfähiger sein, wir werden diese Liebe radikal ausstrahlen mit einer Entschiedenheit und gleichzeitig die Leute reinholen. Wir werden keine Angst haben davor, die Wahrheit zu sagen, aber geprüft. Ne? Und wir haben den Vogel und den Tönnies und die Wahrheit getrennt. Ja? Und es ist doch wunderbar, dass wir in schwachen Gefäßen haben. Wozu? Du siehst selber, dass auch Prophetie, dass du selber eine gefallene Schöpfung bist und auf die Knie brauchst, oder die Knie brauchst, auf die Knie musst und dann sagen kannst, Gott, danke für das, was du in mich gelegt hast. Ne? Aus der Gnade heraus, aus der Dankbarkeit. Und du fängst an zu wachsen. Also, Dankbarkeit. Ihr seid bei mir, ja? Okay. Und damit komme ich zum Ende eigentlich schon. Hintergründe und Umstände. Wenn das gelingt, dann sind wir eine Gemeinde, die sehr, sehr scharf Gott hört. Ja? Die sehr scharf Gott hört und die weiß, wie Gott sie leiten will. Und ich möchte euch noch ein Beispiel zeigen. Da kam ein Prophet bei uns in der Gemeinde Gütersloh zu uns, es war diese Corona-Diskussion. Ja? Und wir werden fast angefangen, uns zu streiten, Corona-Leugner und Corona-Befürworter. Ne? Und dann kam ein Prophet und sagt, das ist die falsche Orientierung. Schau an den Früchten, orientier an den Früchten, ja, hat er zu uns zum Leitungsteam gesagt durch den Propheten. Und war, Mensch, klar, wir müssen uns gar nicht streiten. Lasst uns doch ein Battle veranstalten, ja, wer mehr Früchte bringt, wer in seiner Szene da mehr für Jesus gewinnt. Ja. Lass uns doch Spaß haben daran, ja, zu gucken, ob du durch dein Dagegensein mehr Leute erreichst oder für dein Dafürsein. Ja. Guck doch. Und da merkte ich, hey Marcel, sei vorbildlich. Ja? Wenn du jetzt einen Abendspaziergang machst, ja, dann guck, dass du für Jesus erzählst. Und wenn du in der Gemeinde bist, sei vorbildlich mit Maske getragen. Dadurch wirst du zum Zeugnis der Liebe Gottes. Nicht beim Predigen. Versteht ihr mich? Und da habe ich das bei mir so im Kopf geknallt, als bei unserer Gemeinde geknallt und gesagt, Mensch, worüber haben wir uns denn Gedanken gemacht? Wir hätten uns fast von diesem trennenden Geist vereinnahmen lassen. Es geht um Einheit. Lasst uns vorbereitet sein, dass wir ein Rettungsboot bleiben. Ja? Raus mit Streit in Jesu Namen. Ist unheilig. Streit ist ein Angriff. Ja? Wie Petrus aus dem Wasser gezogen wird. Was hat er denn da? Versteht ihr die? Kennt ihr die Story? Also okay, Mach ein kurzes Fenster auf. Als Petrus aus dem Wasser gezogen wird, als er auf dem Wasser gehen soll, ja, von Jesus. Guckt euch mal diese Bibelstelle an, wenn euch das auf dem Herzen ist. Denn da steht, guckt euch genau hin. Jesus holt ihn aus dem Wasser und sagt, komm zu mir. Ja, und gleichzeitig schilt er ihn, so steht das da, in der Elberfelder. Also er staucht ihn zusammen. Wieso denn diese Dualität? Er hilft ihnen und staucht ihn zusammen. Aus meiner evangelistischen Sicht, ja, ist es die Dualität, dass er sagt, natürlich helfe ich dir, aber schau hin. Du hättest das, dass du auf den Sturm schaust, auf die Umstände, hättest du gut als Angriff erkennen können. Du hättest sagen können, Unglaube weiche in Jesu Namen. Zweifel, dass ich auf dem Wasser gehen kann, in Jesu Namen weg. Und ich bleibe im Vertrauen, dass Gott mich auf dem Wasser gehen lässt. Er hätte sozusagen sofort klar gehabt, hey, ich stehe unter Anfechtung. Und uns ging es genauso in diesem Moment. Ja? Dann wäre er über das Wasser hinweggelatscht. Gott sei Dank ist er eingesunken, uns zum Zeugnis. Ja? Und es steht in der Bibel, was haben wir für ein Glück. Ja? Und deswegen können wir jetzt erkennen, konnten wir erkennen in Gütersloh, dass wir in einer Anfechtungssituation stehen. Mann, was für eine coole Nummer. Ja? Seitdem sind wir richtig, haben wir nochmal richtig Fahrt aufgenommen. So. Okay. Kann ich euch nach vorne bitten? Ich glaube, der Input ist gesetzt. Ja? Und ich möchte uns im Lobpreis einladen. Ich hatte erst überlegt, ob wir jetzt hier gemeinsam nochmal füreinander beten oder Eindrücke haben. Wenn jemand Eindrücke gehabt hat jetzt oder merkt, hey, da ist mir was aufs Herz gekommen, bitte jetzt zu Nico während des Lobpreises. Ich würde einen Moment warten. Und ansonsten würde ich uns gerne einmal ins Gebet leiten, dass wir das, was wir gerade gehört haben, zu Jesus bringen. Ja, wir kommen vor deinen Thron, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du bei uns bist und jetzt deinen Heiligen Geist hier gesandt hast. Danke für deine Gegenwart in diesem Raum, für deinen Frieden, für deine Liebe. Gott, ich danke dir auch für deine Sehnsucht, dass wir näher bei dir sind. Deine Sehnsucht, dass wir genauer wissen, was du von uns willst. Gott, du siehst, manchmal fehlt uns ein ermutigendes Wort, eine klare Weisung, Gott. Herr, schenkt, dass wir uns dafür aufmachen, dass wir unser Herz öffnen. Herr, schenkt, dass ich mein Herz öffne zu dir, Gott. Dass ich das empfangen kann. Gott, und ich bitte dich, sprich zu uns. Sprich zu uns. Komm neu mit Bildern, Worten, Sätzen. Setz uns frei. Herr, du siehst unsere Angst. Du siehst unser verhärtetes Herz, unsere ostwestfälische Art, nicht zu danken, Gott. Und ich bitte dich, setz uns frei, Gott. Mit einem willigen Geist und einem dankbaren Herz statt uns aus, Gott. Danke, dass wir das jetzt bekommen, Gott. Danke, Gott, dass wir das jetzt bekommen, dass wir uns nochmal bedanken können. Danke für deine Vergebung, Herr, dass wir neu für das, was wir von dir gehört haben schon, dass wir da nochmal Danke für sagen können, dass du anfängst, unser Herz zu erreichen und dass du dich freisetzt, dass du dich freisetzt in uns, dass deine Gegenwart immer stärker wird in uns, Gott. Danke, Gott. Danke für deine Liebe und für deine Hilfe, Herr, uns aus dem Wasser zu ziehen und immer mehr authentische Liebesmenschen zu sein für dich, Gott. Wir lieben dich, Gott, und wir sehnen uns nach mehr. Herr, und Entschuldigung, Herr, dass wir diese schrägen Menschen manchmal so schräg finden. Und gleichzeitig bitte ich dich, Gott, segne uns damit mit diesen Worten, so dass wir auch stärker darauf vertrauen, was du sagst, Gott. Und nicht irrtümlich in die Irre laufen, sondern geprüft, Herr. Schenk uns gute Menschen, die im Heiligen Geist unterscheiden können, Menschen mit Unterscheidungsgabe, was du willst, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du das freisetzt, Herr. Dass dein Geist hier durch die Reihen geht und sich je nach der Gabe, die du willst, auf uns niederlässt, Gott. Danke, Gott, dass das jetzt passiert. Ob zu Hause oder hier, der Geist fällt. Du bist nah und du bist da. Danke, Jesus. Danke für Träume in den nächsten Tagen, Wochen. Danke für Dankbarkeit, Gott. Und ich bitte dich, dass du das segnest und dass du mehr uns zuteil werden lässt. Dass du uns ausbreitest. Und da, Gott, wo ich noch nie von dir gehört habe und mir das alles fremd erscheint, aber ich merke, ich habe eine Sehnsucht danach, Gott. Wo ich dich noch nie in meinem Leben in mein Herz eingeladen habe, da bitte ich dich, komm in mein Herz. Komm in mein Herz und wenn das stimmt, was gesagt worden ist, Gott, dann fang mit mir neu an. Ich schenke dir mein Leben. Mach mit mir, was du willst. Amen.